Ihr habt wohl erreicht, dass es in Gamyan, in einem Gebiet in irakisch-Kurdistan, keine neuen Fälle von Genitalverstümmelung von Frauen mehr gibt. Kannst du ein bisschen erzählen, also erstmal, was Gamyan ist? Vielleicht sagt das ja nicht allen Hörerinnen was. Und wie euer Projekt da begonnen hat, wie das die Gesellschaft verändert hat.
Ja, Gamyan ist eine Region in irakisch-Kurdistan, also im autonomen Kurdistan im Irak. Das ist eine eher ländliche Region im Südosten. Das Besondere daran ist, also dass wir jetzt in nur 15 Jahren es geschafft haben, dass eben im letzten Jahr überhaupt keine neuen Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung mehr aufgetaucht sind. Und das runter von einer vorherigen Beschneidungsrate, also vor 15 Jahren, von 80%, was sehr hoch ist im weltweiten Vergleich, ist eben, dass normalerweise das nicht so schnell geht und man seit Jahrzehnten eigentlich darüber debattiert in der internationalen Gemeinschaft, unter NGOs und so weiter, wie kriegt man das eigentlich hin, weibliche Genitalverstümmelung innerhalb einer Generation so zu bekämpfen, dass dann tatsächlich das nicht mehr gemacht wird. Was wir da gemacht haben ist, also wir haben tatsächlich ja erst 2004 überhaupt davon Kenntnis genommen, dass es das gibt in Kurdistan. Bis zu dem Zeitpunkt hieß es ja immer, das war ein afrikanisches Phänomen. Das gäbe es nur in Afrika und im Jemen und auch noch in Indonesien. Aber Indonesien konnte man nicht so richtig erklären, warum. Dann haben unsere Teams, die zu allen möglichen Arbeiten, also war, die hatten sehr umfassenden Ansatz. Wir machen viele Frauenprojekte, wir machen auch was zu Demokratie, wir haben was mit Gefängnisinsassen gemacht, viel einfach ja Unterstützung der Zivilgesellschaft. Inzwischen machen wir auch Umweltprojekte und so. Also das ist, wir sind sozusagen nicht abonniert auf diese weibliche Genitalverstümmelung, was sicherlich auch nochmal ein Unterschied ist zu anderen Ansätzen in anderen Ländern. Und unsere Frauenteams haben dann in den Dörfern davon erfahren, kamen zurück ins Büro und haben gesagt, ja, gibt es ein Problem. Die Frauen haben da massive gesundheitliche Probleme und was kann man denn da machen? Und das war dann erstmal so auch der Leiter unseres Büros in Sulaimaniyah, Falach, war total schockiert. Er hatte davon noch nie gehört. Das ist nämlich tatsächlich so in dieser Gesellschaft, wie auch in vielen anderen, ist nicht überall so weltweit, aber in vielen anderen Gesellschaften ist es so, dass Männer davon nicht so wirklich was mitkriegen. Ja, und dann haben wir 2005 angefangen, erstmal geguckt, was macht man denn da, was machen die denn da in Afrika, und haben da so ein Programm entwickelt, eine Aufklärungskampagne, erstmal ganz lokal in die Dörfer gehen. Und dann wurde das immer größer, umfassender, also mit Aufklärungsclips im Fernsehen, mit Gesprächen mit Imamen. Die Imame spielen eine relativ große Rolle, weil das wird islamisch begründet. Das heißt, die muss man sozusagen auf seine Seite ziehen, dass sie sich in der Moschee hinstellen und sagen, nein, das ist nicht islamisch. Es gab dann auch ein Gesetz 2011. Das war ganz wichtig. Generell ist natürlich ein Gesetz, also das Verbot weiblicher Genitalverstümmelung, ganz wichtig. Aber an diesem Gesetz war besonders wichtig, dass es die erste Parlamentsvorlage war. Also das heißt, nicht die Regierung hat das eingebracht, sondern das Parlament selber, beziehungsweise die Frauen im Parlament. Und dadurch war da auch so ganz stark so, was man in der Entwicklungszusammenarbeit Ownership nennt. Also das kam wirklich von den Leuten. Das war jetzt nicht irgendwie, wie es manchmal wahrscheinlich ist, von der Regierung, die auch, damit sie Entwicklungshilfe irgendwo herbekommt, dann so ein Gesetz macht und das aber gar nicht unbedingt meint. Dieses alles war so ganz wichtig, dass es sozusagen aus der kurdischen Gesellschaft selber herauskam und da ganz viele Gruppen und Initiativen auch mitgemacht haben.
Hat das auch irgendwie diese Gesellschaft verändert?
das hat diese Gesellschaft auch verändert, natürlich im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Themen, aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt oder was uns immer sehr wichtig ist, dass wir das in den Gesamtkontext setzen, im Kontext von allgemeiner Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, auch von überhaupt, wie gehen wir miteinander um? Also wir haben zum Beispiel, da denkt man vielleicht jetzt aus deutscher Perspektive gar nicht unbedingt, dass es was miteinander zu tun hat, aber wir haben inzwischen Projekt zu gewaltfreien Schulen. Und auch das hängt miteinander zusammen. Also wie ist, also diese Gesellschaften sind ja erstmal extrem viel gewalttätiger als Gesellschaften in Europa. Europa war auch mal sehr, sehr gewalttätig, aber ist es inzwischen nicht mehr. Wie können wir allgemein zu einem besseren Umgang miteinander kommen? Und das fängt eben damit an, wie wir unsere Kinder behandeln, das fängt damit an, wie wir miteinander umgehen in einer Partnerschaft im Dorf, wie beteiligen wir Menschen dann eben auch demokratisch, weil wenn du schon in der Familie autoritäre Strukturen hast, dann kommst du auch nicht zu einer vernünftigen demokratischen Umgang miteinander.
Wie sieht's in Kurdistan insgesamt oder vielleicht auch im Blick, wie sieht's weltweit aus mit dem Kampf gegen FGM?
In Kurdistan insgesamt, es ist eben also in der Region Germian haben wir angefangen. Wir sind auch in allen anderen Regionen aktiv, weil man sagen muss, dass es da eine unterschiedliche Betroffenheit gibt. Im Norden, in Duhok, kommt das eher selten vor. Also es gibt auch diese Differenz bei den Kurden. Nicht alle Kurden praktizieren weibliche Genitalverstümmelung. Die türkischen und syrischen Kurden, also die Komanchi-Kurden, machen das nicht. Und die sind auch im Norden von Irak angesiedelt, die Gorani- und Sorani-Kurden in Irak und Iran machen das schon. Das sind noch eine ganze Menge Regionen im Irak, wo wir aktiv sind. Und dieses Programm machen wir auch weiter, also das Gesamtprogramm, was auch beinhaltet, dass wir zum Beispiel mit also Polizisten weiterschulen, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, dass wir mit Männergruppen reden. Und es wird jetzt auch noch erweitert um den Aspekt Hilfe für Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung und gemeinsam mit einem Partner aus dem Iran, der hat das aufgezogen, Paartherapie, also auch die Männer mit einbeziehen, wie kann man in einer Ehe, wo die Frau davon betroffen ist, damit umgehen. Du hattest aber noch nach weltweit gefragt.
Ja, also ein bisschen in Ausblick. Ich meine, die Welt ist sehr groß, aber tut sich da in den letzten Jahren was? Ich meine, du hast ja schon mal angesprochen, ursprünglich dachte man, das ist ein afrikanisches Problem. Mittlerweile ist es ja auch klar, dass es in Asien viel weiter verbreitet ist, als irgendjemand gedacht hat. Also jedenfalls, ja, gibt es da Entwicklungen?
Also die Entwicklungen sind sehr unterschiedlich. Wir haben erstmal 27 Länder in Afrika, wo es sozusagen verifiziert ist durch die UN. Ich gehe ja auch auf Konferenzen und da habe ich immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, auch diese Liste ist nicht vollständig. Für Asien kann ich sagen, es sind mindestens 17 Länder, in denen es praktiziert wird, bis hin insbesondere nach Südostasien. Da haben wir Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei und so weiter, Kambodscha, aber auch in Russland, in Dagestan. Dann gibt es auch noch zwei Länder in Lateinamerika, wo wir eigentlich noch gar nichts drüber wissen, so richtig, was da die Hintergründe sind. Generell kann man sagen, dass die Entwicklungen sehr unterschiedlich sind. Es gibt teilweise große Erfolge in Afrika. Es gibt nach vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich, wo dort Arbeit gemacht wird, aber da scheint einiges zu passieren. Es gibt aber auch Rückschläge, zum Beispiel in Südostasien, wo wir durch den Einfluss, also steigenden Einfluss des Islamismus, jegliche Bemühungen auch zurückgedrängt werden. Und also zum Beispiel in Malaysia ist die Organisation, die einzige Organisation, die dazu ein bisschen was gemacht hat, gab es eine Fatwa gegen die, dass sie unislamisch sind und das ist jetzt vom obersten Gericht bestätigt worden. Das heißt, die können eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten. Dann haben wir wieder eine positive Entwicklung im Oman, wo jetzt die Regierung ein Gesetz dagegen erlassen hat. Nun muss man da aber sagen, der Oman ist relativ despotisch. Zivilgesellschaftliche Arbeit ist dort nicht möglich. Das heißt, wir fragen uns dann auch, oder auch die Aktivistinnen, die wir von da kennen, was sollen die denn überhaupt machen? Ja, also Aufklärungskampagne wird es da letztlich nicht geben, weil der Staat wird es wahrscheinlich nicht machen und andere Akteure dürfen gar nicht aktiv werden. Also eine sehr gemischte Situation.
Nun gibt es ja vor allen Dingen von der Gruppe Terre des Femmes auch immer wieder Warnungen über sehr viel FGM in Deutschland, beziehungsweise in halt Einwanderer, sogenannten Communities. Kannst du darüber was sagen?
Ja, also Terre des Femmes und auch andere Organisationen in der EU machen Schätzungen. Man muss bei diesen Schätzungen generell immer wissen, das sind Extrapolationen. Das heißt, sie nehmen die Zahl der Migrantinnen aus den entsprechenden Ländern, gucken, was ist die Beschneidungsrate dort und sagen dann, okay, dann sind so und so viel hier davon betroffen. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Denn im Prozess sozusagen der Migration und des Hierankommens und so weiter gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also das wissen wir ja aus allen möglichen Bereichen, wie man damit umgeht. Also wie man sozusagen auch Traditionen ablegt oder sie sogar im Gegenteil wieder aufleben lässt. Und da ist letztlich, also ich bin da immer so ein bisschen kritisch, wenn Terre des Femmes dann diese Zahlen rausgibt und sagt, es ist schon wieder um 14% gestiegen oder so. Ich sage, eigentlich wissen wir gar nichts darüber. Es gibt einige kleine Studien, die kommen zu sehr unterschiedlichen Resultaten, was die jeweilige Gruppe anbelangt. Zum Beispiel bei den Kurden gibt es eine Studie in Norwegen, die festgestellt haben, dass die eigentlich alle dagegen sind, weil sie eine kulturelle Identität oder nationale Identität, wie man es auch nennen will, in der Diaspora entwickelt, wo sie sagen, wir sind sozusagen ein Volk, was nach Demokratie und Freiheit strebt und auch Gleichberechtigung von Frauen ganz wichtig finden, darum lassen wir das. Ja? Während zum Beispiel die Somalis sich zwar von der schlimmsten Form der weiblichen Genitalverstümmelung, der Infibulation, wo das dann hinterher wieder zugenäht wird, lösen, aber sagen, nein, also die Sunna-Beschneidung, die muss noch gemacht werden. Bei Sudanesen gab es eine Studie aus der Schweiz, die feststellt, dass sie sogar mit längerer Aufenthaltsdauer in Europa das sogar wieder eher gutheißen, also wo es so eine Rückbesinnung gibt. Generell auch das wieder ist ganz eng verbunden mit Fragen, wie läuft der Integrationsprozess, wie willkommen fühlen sich Menschen, wie zurückgeworfen in ihre eigene Community, abgelehnt von der Gesellschaft, was ist ihr Selbstbild und so weiter. Ich finde das ganz wichtig, dass man solche Sachen mitbedenkt in Programmen, die es hier gibt. Es gibt so ein paar kleinere Ansätze, beziehungsweise es gibt dann auch Aktivistinnen aus den jeweiligen Communities, die da was machen. Aber es ist ganz wichtig, dass man mitbedenkt, dass wenn man stigmatisiert, und das passiert halt, dass man zum Beispiel sagt, nein, also eine Mutter aus Somalia, die darf jetzt, oder aus Sudan, die darf jetzt nicht mit ihrer Tochter in Urlaub fahren, weil womöglich wird das dann da durchgeführt. Das muss man auf dem Schirm haben. Ja, das passiert ganz häufig. Aber wenn wir in eine Stigmatisierung fallen und sagen, das geht jetzt nicht, ja, dann kann das sogar wie ein Backlash-Effekt haben. Also ein ganz sensibles Thema.